Also erstmals guten Morgen allen zusammen. Schön, euch alle zu sehen. Einige habe ich lange nicht gesehen, Werner. Und ich freue mich, dass wir uns heute einfach so versammeln dürfen. Die Predigt, die ich jetzt halten möchte, hat eine lange Geschichte. Es hat schon vor Jahren angefangen, als in einem Gottesdienst die Schwester von Gabi zu Besuch war. Und in diesem Gottesdienst habe ich ein Wort vom Herrn bekommen. Das habe ich auch hier weitergegeben. Und das lautete so: der Herr sagt, ich will dich trösten. Du bist mein Kind und du liegst in meiner Hand. Ich weiß, weißt du, was du durchmachst. Und nach einer gewissen Zeit, in meiner stillen Zeit, hatte ich so den Eindruck, dass mir Gott beauftragt in der Gemeinde über Trost, über den Trost, den Gott gibt, zu sprechen. So habe ich das nach etwas längerer Zeit wieder Jochen gesagt. Und so, dass er und die Gemeindeleitung das prüfen können, ob das stimmt so. Und noch Zeit danach habe ich ihn wieder angesprochen und ich denke, ich bin jetzt sehr dankbar für das Vertrauen, Jochen, und die Gemeindeleitung, dass ich hier sprechen darf. Und dass du sagst, dass Gott das auch so gezeigt hat, ist noch eine Bestätigung für mich, dass ich das einmal so ansprechen kann, dieses Thema. Das ist der Trost Gottes. Und ich möchte mit einem Vers anfangen. Wo Gott sich selber als unser Tröster offenbart. Moment. Genau. Also der Herr sagt, Jesaja 51, der Herr sagt, ich bin dein Tröster. Und ich möchte das jetzt in seinem Namen einfach so etwas aussprechen. Der Herr sagt, ich bin dein Tröster und mir ist die Ehre, die Kraft und die Herrlichkeit. Weil heute geht es eben um ihn. Es geht um ihn, wir haben ihn schon heute angebetet und gepriesen und das ist das Wichtige im Gottesdienst. Und heute Morgen, als ich noch im Bett lag, habe ich eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Der Herr hat mich tröstend gesagt, steh auf. Ich hatte eine schwierige Nacht, ich habe wenig geschlafen und der Herr kennt, dass ich schon seit langem mit dem Schlafen Probleme habe. Und was so schön heute, steh auf, tröstend. Also das war wirklich schön, ich habe gesagt, wenn der Tag so anfängt, kann es nur gut werden. Ja? Und ich danke, ich bedanke mich beim Herrn für diese Details, der uns einfach erfahren lässt und wo er uns einfach so tröstet und wo er uns seine Liebe zeigt. Genau. Also, ich möchte mit einem Vers anfangen, Jesaja 51, Vers 2 zu 3, schaut Abraham an, euer Vater, und Sarah, von der ihr geboren seid, denn als einen Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren. Ja, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet. Dank und Lobgesang. Und dieses Wort, der hat sich heute unter uns verwirklicht. Ja? Der Herr hat das Volk Israel aus einem Elend genommen und hat er zu ihm gebracht und Es ist entstanden Freude, Dank und Lobgesang, Wiederherstellung. Und ich denke, dass über unsere Gemeinde fließt dieser Wind des Trostes Gottes. Ich denke, dass Gott in Bewegung ist, dass er wirklich, unsere Herzen sind ihm sehr wichtig, unser Leid ist ihm sehr wichtig. Er ist nicht so einer, der da im Himmel steht und sagt, ja, mach mal weiter, du hast mein Wort, so, ja, geh mal durch, sondern er ist wirklich präsent unter uns und er sieht unser Herzen, er sieht unser Leiden, ihm ist das nicht gleichgültig und er möchte uns heute mit seinem Trost segnen. Ich denke, das ist einfach die Predigt. Ja? Es ist einfach der Wunsch des Herrn, tiefer in unsere Seele, in unsere Seele zu gehen und dass wir ihn auf neue Art erleben und kennenlernen als unser liebender Tröster, der an unserer Seite ist. Ich denke, wir sollen nach Gottes Wunsch ihm erleben, dass wenn wir ihm folgen, wenn wir ihm nachgehen und dienen, dass wir das Wichtige sind für ihn, nicht, dass wir für ihn tun. Egal ob jetzt, egal welche Berufung wir haben, was wir für ihn machen, ihm sind wir wichtiger als alles, was wir für ihn tun können. Und in Deutschland ist es vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, weil das ist eine Leistungsgesellschaft, wo in Deutschland ist das Wichtige, die Identität der Person ist seine Aufgabe, was er erledigt. In Deutschland sind die Menschen so erzogen worden, dass sie ihre Pflicht erledigen müssen und was, wie es ihnen geht, ist dann nicht so wichtig. Was sie fühlen, wenn jemand zur Arbeit geht, leisten, wie es dir geht, ist dann nicht so wichtig. Ja? Und ich denke, dass Gott uns sagen möchte, das ist nicht, wie ich das sehe, sondern ihr seid das Wichtigste für mich. Und er sehnt sich nach uns. Er sehnt sich, dass wir immer mehr Kontakt mit ihm aufnehmen, in unserem Alltag, in unserem Tun, sei es wir sind in unserer Arbeit zu Hause oder wir dienen Gott auf irgendwelche Art und Weise. Ja, Gemeinschaft ist sein Wunsch und Gemeinschaft mit ihm ist heilend. Ja? Und es geht um ihn, dass er in uns einfach größer wird, damit wir auch getröstet werden. Weil wir werden später in der Predigt sehen, dass Trost nach der Bibel bedeutet Wiederherstellung. Ja, also ich bitte euch ein bisschen Geduld, weil ich habe einige Bibelverse und ich werde einfach so ein bisschen die durchlesen. Wir gehen denn jetzt zur Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 31. So hatte nun die Gemeinde Frieden durch ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich und wandelte in der Furcht des Herrn und ward erfüllt mit Trost des Heiligen Geistes. Das ist die Übersetzung von Luther 1912. Es ist ein bisschen überraschend, dass hier es steht, die Gemeinde ward erfüllt mit Trost des Heiligen Geistes. In der Schlachter-Übersetzung steht anstatt Trost, steht, dass die Gemeinde wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Ja? Und das Wort hier für Trost aus dem Griechischen ist Paraklesis. Paraklesis bedeutet Trost, Ermahnung, Ermunterung. Und das ist ganz wichtig, weil der Heilige Geist ist derjenige, der die Gemeinde wachsen lässt. Und das ist ein Vorbild für uns, damit wir auch im Trost des Heiligen Geistes wachsen können. Und das ist etwas so Tiefgründiges. Wenn die Bibel über Trost spricht, bedeutet das mehrere Sachen gleichzeitig. Für uns in der heutigen Bedeutung des Wortes Trostes bedeutet Trost jemand, der leidet, umarmen, ein Gott, ein Wort des Trostes zusagen. Aber in der Bibel, Trost bedeutet auch Ermunterung, Ermahnung, Stärkung, Ermutigung und Beistand. Und das hat die Gemeinde, die Urgemeinde erlebt im Heiligen Geist und deswegen wuchs die Gemeinde. Aber wenn wir ein bisschen zurückgehen, steht, dass die Gemeinde wandelte in der Furcht des Herrn. Und das ist eben die Grundlage für den Trost. Wenn man unter Trost Wiederherstellung versteht, dass man in der Furcht des Herrn geht. Deswegen ist der Ruf des Herrn, kehrt um, kehrt um. Wir hatten das schon in der Predigt von Jochen gehört, kehrt um. Das ist ganz wichtig, das ist die Grundlage für den Beistand, für den Trost des Heiligen Geistes, dass wir erstmals mit ihm gehen, in Furcht des Herrn, dass wir uns immer wieder zu ihm wenden, dass wir immer wieder zu ihm umkehren. Wenn diese beiden eben Voraussetzungen da sind, Umkehr, Furcht des Herrn, der Beistand des Heiligen Geistes, der Trost des Heiligen Geistes, ich sage euch, liebe Geschwister, diese Gemeinde wird erstmals innerlich verschönt, innerlich mit der Frucht des Heiligen Geistes einfach so verschönert. Jesus wird in uns sehbar sein. Hier wird die Liebe Gottes unter uns einfach so erfüllt von der Liebe Gottes sein. Wir gehen jetzt zu Lukas 2, 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und hier haben wir Trost Israels. Ich bin euer Tröster. Und wer war dieser Tröster? Wer war der Trost Israels? Jesus. Jesus war der Trost Israels. Auf ihm wurde gewartet. Und was hat dann Jesus gemacht? Er hat Wiederherstellung gebracht zu Israel. Und er hat die Beziehung zwischen Israel und Gott wieder eben restauriert. Und wie hat das Jesus gemacht? Er war erstmals erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann hat er gesagt, kehrt um, weil der Reich Gottes näher gekommen ist. Und das ist die Grundlage für den Trost Israels, dass wir umkehren, dass wir im Heiligen Geist gehen, wenn der Heilige Geist uns führt, dass wir zum Beispiel in unserem Leben etwas verändern, dass wir das einmal in seine Kraft, in seine Gnade machen können. Jochen hat einmal gepredigt, was wir sehen, das werden wir ernten. Und in diesem Sinne sagte Jesus, kehrt um, also dass wir versuchen zu sehen im Heiligen Geist. Deswegen habe ich den Impuls gehabt, diese Predigt zu halten, weil ich dachte, dass Gott mich da beauftragt. Und Trost, also erstmals sieht Gott unsere Herzen. Das ist das Allerwichtigste, wie es uns geht. Und dann hat Gott uns gekauft mit dem Blut Jesu. Wir gehören ihm. Und jetzt möchte er diesen Trostprozess in unserem Leben auch immer mehr weitermachen. Und das, ich sage euch, das ist etwas sehr Tiefgründiges, das man das kaum verstehen kann mit dem Verstand. Aber so, heute ist der Heilige Geist hier, der Beistand, und er soll uns erklären, was er damit meint, was er für dich persönlich meint, mit diesem Wunsch, der Trost Israels, der Trost Gottes über unsere Gemeinde, über unser Leben, über unser Leiden. Genau. Ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, eben Johannes der Täufer, der hat auch diese Botschaft gehabt. Kehrt um. Das war die Botschaft. Das ist für uns die Botschaft. Und das ist nicht so kehrt um, sondern das ist kehrt um. Kehrt um. So, ich gebe euch die Kraft, umzukehren. Ja, ich kann euch überzeugen, umzukehren. Ja, das ist die Sprache des Heiligen Geistes. Genau. So, ich habe in der Vorbereitungszeit den Herrn gebeten, mir zu sagen, ja, was soll ich sagen in der Predigt? Oder was soll ich überhaupt sagen? Und da sind Gedanken zu mir gekommen und die habe ich aufgeschrieben und die möchte ich euch jetzt erzählen, also vorlesen. Es ist ungefiltert, also es wird vielleicht ein bisschen nicht so ganz perfekt sein. Ich möchte euch einfach bitten, zuzuhören und zu prüfen, ob was ich jetzt sage von Gott ist. Wenn der Heilige Geist euch das bestätigt, dann ist es von Gott. Oder wenn das mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ist es von Gott. Ja, oder wenn es damit zu tun hat, wie das Herzen Gottes ist. Ja? Vielleicht ist einiges davon von Gott zu uns gedacht. Ich werde das einfach vorlesen. Und erstmals Gedanken Gottes an die Gemeinde habe ich das so geschrieben. Gott liebt uns, CCO. Sein Herz ist erfüllt mit Liebe zu uns. Er möchte eingreifen und unsere Wunden einsalben mit seiner Salbung des Trostes. Gottes Geist ist in deiner unmittelbaren Nähe auf einfache und unkomplizierte Art. Es ist Zeit für seine Weitergabe von Trost. Hört auf sein Wort. Es betrifft jeden von uns in dieser Versammlung. Unser Herz sei gut und aufrichtig, damit wir sein Wort empfangen und Frucht mit Ausdauer erbringen können. Öffnet eure Herzen zu Gottes Wirken. Glaubt an das Wort Gottes in dieser Predigt und unterschätzt es nicht. Es ist eine einmalige Chance. Habt Glauben wie Kinder und empfängt seinen Segen mit Freude. In der Gemeindeleitung möchte Gott besonders mit Trost einwirken. Er möchte unser Leben wiederherstellen. Auf Jochen möchte er besonders einwirken. Lass es in deinem Leben zu. Er möchte, dass wir eine gesunde und wiederhergestellte Gemeinde werden, um ihn in die nächste Phase weiterzugehen, aber in gutem, gesunden Zustand. Und da ist die innere Verfassung von jedem von uns wichtig. So kann man gesund Autorität ausüben und geistlich reif werden. Und so können wir Gemeinschaft in der Liebe Gottes erleben und jeder in seiner Berufung weitergehen. Gott möchte, dass hier eine leichte, harmonische und gesunde Atmosphäre herrscht. Dass wir als Gemeinde in der Liebe Gottes untereinander weitergehen, sonst hat es keinen Sinn. Gott möchte durch diesen Prozess eine starke Gemeinde bilden, die zu den Herausforderungen der Zukunft stehen kann. Er möchte eine gesunde Gemeinde. Es soll eine Zeit sein des intensiven Wirken Gottes in uns als Gemeinde. Seid getröstet in der Liebe Gottes. Ich bin euer Vater, der jeden von euch unendlich liebt. Und ich lese es nur bis dahin, aber ich wollte das einmal vorlesen, weil ich denke, das ist einfach, es entspricht so mindestens zum Teil, was der Herr in seinem Herzen für uns als Gemeinde hat. Und wir können zu einer Gemeinde werden, die den Trost Gottes erlebt. Und das ist einfach etwas, das es in dieser Welt überhaupt nicht gibt. Die Welt geht durch sehr schwierige Zeiten, und es war immer so schwer in der Welt. Es gibt viel Leid, es gibt einfach Angst, Kriege, Trennungen, Verletzungen, Einsamkeit, vor allem viel Einsamkeit. Und ich denke, die Menschen sind heutzutage auch sehr depressiv geworden, so mit einer eher negativen Welt anschauen. Wenn wir es zulassen, dass Gott in seinem Trost uns weiter segnet, weil er hat das auch schon gemacht, das ist nicht was Neues, aber ich denke, dass der Herr einfach mehr möchte, mehr Wiederherstellung unter uns. Und wenn wir das erleben unter uns, diesen Trost, diese Liebe von Gott zu empfangen, werden wir zu einer Gemeinde, die attraktiv ist, die von vielen Menschen sie werden sich einfach wünschen, unter uns zu sein, weil wir erleben diese Wiederherstellung, wir erleben einfach, was Gottes Herzen für uns fühlt und machen möchte. Das war sein Plan, bevor Jesus kam auf die Erde, dass wir einfach seine Liebe erleben und diese Wiederherstellung. Gut, ich lese ganz kurz wieder Jesaja 51, 12. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben, und von Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Ja, also das ist eben die Stelle, das Wort Tröster oder Trösten vom Hebräischen Nacham bedeutet Trösten, Reuen oder Gereuen. Das sind dann beide Begriffe im Wort enthalten, Trösten und wieder Reuen, Gereuen, dass wir zu ihm umkehren. Das ist die Grundlage der Wiederherstellung. Und wenn Gott über Trost spricht, spricht über Wiederherstellung. Gut, und Jesus, der war der Trost Israels, hat in Johannes 14, 15 gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Und dieser Geist der Wahrheit, der ist heute hier. Und er sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich möchte dich wiederherstellen. Ich weiß, was du durchmachst. Du bist mein Kind. Ich liebe dich, ich möchte dich trösten. Und jetzt möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie es uns Christen mit dem Leid geht. Und zwar erstmals fange ich an mit Psalm 34, 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus allem hilft ihm der Herr. Und das ist eben für uns als Kinder Gottes ein Wort, der uns sagt, ja, die Gerechten müssen viel leiden. Es ist unausweichlich, dass wir leiden als Kinder Gottes. Und in Apostelgeschichte 14, 21, aber bevor ich da weitermache, eben, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und das ist ganz wichtig, in unserem Leid sind wir nicht alleine. Er ist so bei uns, an unserer Seite, weil er unser Vater ist, der uns mit dieser väterlichen Liebe liebt. Und das ist etwas wieder, was uns schwerfällt, die Vaterliebe zu verstehen, weil wir die nicht richtig kennengelernt haben bei unseren Eltern. Und das ist auch etwas, wodurch Gott uns tröstet, indem er sich uns als Vater offenbart. Gut, Psalm 126, 5 bis 6. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Jubel wieder zurück und bringen ihre Gaben. Und das ist eben wieder eine Erklärung des Wort Gottes, dass wenn wir Gott dienen, dass wir auch leiden werden. Das ist unvermeidlich. Jesus hat auch gelitten. Und es steht aber dann die Zusage, werden mit Freuden ernten. Also was wir dann erleiden, wenn wir Gott dienen, wird nicht ohne eine Belohnung dastehen. Ja? Aber die Bibel sagt uns als Christen, dass wir das Leiden zu unserem Leben gehören wird. Apostelgeschichte 14, 21. Nachdem Paulus und Barnabas in Derbe die rettende Botschaft gepredigt hatten und viele dort Christen geworden waren, machten sie die beiden auf den Rückweg und kamen wieder durch Lystra. Dort stärkten sie die jungen Christen und ermutigten sie, in ihrem Glauben fest zu bleiben. Sie erinnerten sie noch einmal daran, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Ja, das ist eben, das hat Jesus auch gesagt zu seinen Jüngern, das ist keine Holiday am Strand leben. Wenn jemand uns das gesagt hat, dass wenn wir Jesus kennenlernen, alles schön sein wird und nur einfach Segen und Erfolg, das ist keine richtige Wahrheit, sondern es gibt Verfolgung, es gibt geistliche Angriffe, es gibt Konflikte, es gibt Lügen, die gesprochen werden, etc. etc. Und dann steht dieses Wort hier, Parakaleo, ermutigten, das wieder auch trösten bedeutet. Bitten, ermahnen, trösten. Aber Gott möchte nicht, dass wir unseren Blick auf den Leid, dass wir nur Leid, Leid, Leid sehen. Das ist nicht, was er möchte. Und jetzt etwas ganz Interessantes. 2. Korinther 1, 5. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Also, wir haben Teil von den Leiden, an den Leiden Christus. Das bedeutet, wenn wir Gott dienen, wenn wir Zeuge Jesus sind auf dieser Welt, werden wir auch leiden, und das sind die Leiden von Christus. Und das gehört auch zu unserem Dasein als Nachfolger Jesus. Ja. Aber durch Christus bekommen wir gleichzeitig Trost und Ermutigung. Also das geht zusammen und das gehört zum Leben eines Christen. Genau. So, also ich möchte jetzt euch eine Geschichte erzählen Und die Geschichte habe ich von einem Buch, den ich mal gelesen habe. Und es geht um einen König. Es war einmal ein König und der war gerecht und gut. Dieser König hörte von einer Insel, wo es Menschen gab, die in Not waren, die viel leiden mussten. Und da dachte der König, ich werde diesen Menschen helfen. Und er kaufte diese Insel und er fuhr zur Insel, um die Menschen zu helfen. Und als er da ankam, bekam er eine sehr schlechte Nachricht, und zwar, dass in der Insel gab es böse Herrscher und böse Menschen, die die Insel nicht aufgeben wollten. So dachte der Herr, ich werde jetzt einen Teil dieser Insel, eine Region, ein Gebiet dieser Insel befreien. Und er kämpfte gegen diese bösen Herrscher und er besiegte sie. Und als er diesen kleinen oder diesen Gebiet für sich gewonnen hatte, der König sagte, es muss jetzt wieder alles hergestellt werden, Bäume und Wälder müssen angepflanzt werden, das Land muss wieder bearbeitet werden, Häuser müssen gebaut werden und jeder in seinen Können, in seinen Eigenschaften soll helfen für den Wohlstand der Gemeinde. Und der König sagte auch, es müssen Heilpflanzen angesät werden, damit die Menschen auch Heilung erleben. Und so verwandelt sich dieses Gebiet von einer Verwüstung, wo es Sünde und Angst gab und Gewalt und Einsamkeit, in einem Gebiet, wo die Menschen wieder feierten und glücklich leben konnten. So machte der König weiter und befreite ein neues Gebiet. Und dieses neue Gebiet, da machte er genau dasselbe wieder und wurde alles wieder hergestellt. Es gab eine andere Insel, wo Menschen auch Leid erlitten. Und die sahen aus der Ferne, dass die Insel sich verwandelte. Alles war jetzt grün geworden. Sogar der Duft der Blumen wurde vom Wind getragen. Und diese Menschen, die bekamen auch Interesse, dass der König ihnen hilft. Ende der Geschichte. Wer ist der König? Ja, keine schwierige Frage. Gott ist der König. Und wer ist die Insel? Du und ich sind die Inseln. Und wenn wir zu Jesus sagen, Jesus, komm in meinem Leben. Ich erkenne dich als mein Herr und mein Erretter. Und dann gehört ab diesem Moment unser Leben Jesus. Und der Heilige Geist kommt zu uns, aber dann muss er feststellen, dass der alte Mensch, das Fleisch, ist noch da. Er möchte nicht weggehen. Und dann sagt Gott, ja, wie kann ich mit diesen Menschen auf der Erde arbeiten, wenn das Fleisch da ist? Und ich kann kein Vertrauen haben auf diesen Menschen, weil er lebt und handelt und denkt und spricht noch im Fleisch. Er gehört mir, aber das Fleisch muss erstmals Schritt für Schritt, Stück für Stück aus dem Weg gebracht werden, sodass in diesem Gebiet, wo das Fleisch erstmals ein bisschen gebrochen wird, vernichtet wird, dann die Frucht des Heiligen Geistes entsteht, die Kraft Gottes entsteht. Und so, diese Person wird zu einer Person, die reifer wird und vertrauenswürdiger wird für Gott. Und Gott kann sagen, gut, diese Person kann ich was anvertrauen. Was passiert, wenn Gott jemand etwas anvertraut, eine Gabe, eine Berufung, und diese Person noch im Fleisch ist? Das Fleisch ist der alte Mensch in uns, der möchte nicht im Geist gehen, der möchte nicht im Wort Gottes gehen, er möchte, es ist einfach unstabil, es ist egoistisch, wird müde, er hat keine Lust, er möchte sündigen. Ja? Also, so wie dieser König diese böse Herrscher bekämpfen musste, beginnt Gott mit uns einen Prozess, in dem unser Fleisch gebrochen wird. Und anstatt dessen stärkt Gott oder vervollkommen Gott seine Kraft in uns. Deswegen, liebe Geschwister, gehen wir durch Leid, weil wenn wir durch Leid gehen, wird unser Fleisch gebrochen. Das tut weh, wir leiden, aber in diesem Leid bricht, vernichtet das Fleisch in uns und Gott kann seine Kraft in uns einbauen. Er kann Besitz nehmen von einem Gebiet in unserem Leben. Als ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich eine Idee. Habe ich gesagt, Gott, ich möchte zu dir beten und bitte, komm in jeden Bereich meines Lebens und nimm Besitz von jedem Bereich meines Lebens, sodass ich mir das ersparen kann, so dieses ganze Prozess. Und was ist passiert? Ich bekam so eine kleine Fülle, wirklich von seiner Gegenwart. Also wenn ich das gesagt habe, ja komm in jeden Bereich und nimm Besitz, aber ich verstehe das. Wir gehen alle durch diesen Prozess, wo die Schwierigkeiten des Lebens, wo wir versagen, wo wir Fehler machen und dann wir müssen die Konsequenzen tragen und es kommen Schwierigkeiten und wir sind dann in einem Prozess, wo einfach dieses Fleisch, dieses alte Mensch immer mehr gebrochen wird und dann entsteht die Kraft Gottes und das ist der Trost Gottes. Manchmal wird Gott nicht sagen, ja, ich nehme dich in den Arm und so, oh, ich tröste dich so. Aber er arbeitet so, er baut in uns seine Kraft, seine Gegenwart in unsere Schwäche. Und deswegen ist Leid für einen Kinder Gottes etwas nicht Komisches, dass irgendwie, ja, wieso passiert denn sowas? Oder, ja, ich möchte dann, wie es dann Jesus ging, muss er auch durch Leiden, muss er auch lernen, wie wir. Und da muss ich noch kurz die, ja, Hebräer 5,8. Und obwohl er Sohn war, Sohn Gottes, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Ich lese noch einmal. Und obwohl er Sohn Gottes war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Ich lese noch ein drittes Mal. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Also, Jesus musste auch gehorsam lernen und er hat das an dem, was er gelitten hat, gelernt. Und wir sind seine Jünger und bei uns wird es auch so sein. Wir werden das Gehorsam lernen, dass Gott sich auf uns verlassen kann, dass wir stabil sind, dass wir in seinen Wegen gehen können. Das werden wir lernen, indem, wie dieser König den bösen Herrscher bekämpfte, unser Fleisch im Leid gebrochen wird und anstattdessen entsteht der Charakter Gottes, die Gegenwart Gottes in uns. Und das ist eben der geistliche Wachstum und das befähigt uns langsam über die Jahre, damit Gott etwas mit uns anfangen kann. Damit in unserem Leben seine Gegenwart spürbar ist von anderen Menschen, die uns begegnen. Nicht, dass sie einfach uns sehen, so mit unseren Fehlern und unser Stolz vielleicht, sondern die sehen ihn. Ja. Paulus hatte mal, ich kann die Bibelstelle nicht finden, aber Er hatte irgendein Problem, das für ihn sehr, sehr schmerzhaft war. Und dann hat er dreimal zu Gott gebeten, nimm mir das bitte weg, ich möchte das nicht mehr leiden. Und Gott hat ihm gesagt, meine Gnade genügt. Vielleicht kannst du mir den Bibelvers geben. Nein, deine Gnade genügt, weil meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche. Also Gott hat es erlaubt, dass er leidet, weil seine Kraft vollkommen wird in der Schwäche von Paulus. Und das ist dasselbe Prinzip. Wenn das Fleisch gebrochen wird, dann kann Gott seine Stärke in uns vollkommen machen. Ja. 12. Korinther 12, 2. Korinther 12, Vers 9. Ah, das habe ich hier. Doch der 2. Korinther 12, 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Meine Gnade, liebe Geschwister, ist alles, was du brauchst, sagt Gott. Denn meine Kraft kommt gerade in deine Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wer hat sich dann in letzter Zeit schwach gefühlt? Ja, das ist ein gutes Zeichen, dass ihr in der Nachfolge seid, weil es wird so sein, dass wir das erleiden. Und so wird die Kraft Gottes in uns einfach größer und da entsteht Trost, was Wiederherstellung bedeutet. Und Paulus hat gesagt, damit ich nicht stolz werde und übermütig werde von dem, was Gott durch mir wirkt, ich muss auch irgendwie dieses Leiden haben, sonst werde ich vielleicht so, ja, ich bin der große Paulus. Ne? Und dann ist Schluss mit Dienst. Genau. Ich lese noch eine letzte Stelle zu diesem Thema aus Jesaja 53, 3. Es geht um Jesus und seinem Leid. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Also Jesus war, um das jetzt zu beenden, mit Leiden vertraut. Und so steht in Hebräer, dass er durch Leiden das Gehorsam gelernt hat. Also das war so, er wurde pulverisiert als Mensch. Wer hat das jetzt vielleicht nicht einmal erlebt? Verachtet und verlassen von Menschen. Ja, das ist auch etwas, was wir in der Nachfolge erleben, dass wir einmal irgendwann uns einsam fühlen. Damit wir dazu kommen, Gott zu vertrauen, damit er dieses Glauben, dieses Vertrauen in uns, diese Abhängigkeit nur von ihm, dann entwickeln kann. Also, so wie dieser König die bösen Herrscher bekämpfen musste, wird auch das Fleisch von Gott in uns bekämpft, weil er denjenige, der liebt, der gut, ich kann mich erinnern, aber gut, ist nicht wichtig. Gut, also jetzt wollen wir einmal sehen, nachdem wir wissen, dass wir leiden, wie tröstet uns dann Gott in unserem Leiden? Und das erste habe ich schon gesagt. Der Herr sagte zu mir, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Also er sagt uns schon, du bist nicht ein verlorener Fall, es ist nicht alles zu Ende, meine Gnade genügt für dich in diesem Weg, den du gehst. Und das sagt der Herr heute zur Gemeinde. Meine Gnade genügt, liebe Geschwister, liebes CCU. Meine Gnade genügt, weil ich bin der Herr, der Allmächtige. Und ich bin, der euch die Wiederherstellung und der Sieg bringen kann. Das sagt der Herr. Und dieser allmächtige Gott möchte, dass wir lernen zu glauben. Weil wenn er sagt, meine Gnade genügt, ja, leicht gesagt, aber wir müssen das glauben. Wir müssen das über Monate und Jahre glauben. Seine Gnade genügt. Und das ist ein Lernprozess, den wir alle gehen. In unserem Leid, dass wir glauben, deine Gnade genügt. Wir sind kein verlorener Fall. Es ist nicht alles zu Ende. Es ist mit mir nicht ein Weg, der irgendwie nicht ankommt. Also bleiben wir in diesem Glauben, meine Gnade genügt, weil er weiß, was er macht. Nur manchmal müssen wir in einer Situation stehen, wo wir schwarz sehen, wo wir nicht sehen, ja, es geht dahin und da wird so sein. Nein, und wir müssen glauben, deine Gnade genügt. Ja, und das werden wir erleben, liebe Geschwister, weil es gehört zur Ausbildung eines Nachfolgers Jesus. Maria Prenz sagt, die Schule des Heiligen Geistes. Es gehört dazu, dass wir in dieser Situation des Leidens, dass wir nicht sehen, dass wir lernen zu glauben, deine Gnade genügt. Es ist leicht gesagt, aber es ist schmerzhaft, durch diesen Weg zu gehen und das ausüben zu müssen. Aber da ist unser Beistand, der stärkt uns auf den Weg. Also er tröstet uns als erstes, indem er uns Gewissheit gibt. Meine Gnade genügt für dich in deiner Situation, in deinen Problemen, in deiner Schwachheit, in deinen Glaubensschwierigkeiten, in deiner Sünde. Meine Gnade genügt, sagt der Herr. Und je schwieriger es in dieser Welt wird, sagt der Herr, meine Gnade genügt. Dann, wie tröstet auch Gott? Er tröstet durch Stärkung, durch Erquickung. Ich habe Gott einmal in dieser Zeit gebeten, darum gebeten, ja, wenn ich über Trost sprechen muss, ich möchte das auch erfahren. Ich möchte wissen, worüber ich spreche. Und da passierte es, ich wurde verletzt. Und das tat weh. Und es war am Tag vor dem Lobpreis hier. Also ihr seht, diese Predigt hat so eine etwas lange Geschichte. Und das hat mich getroffen und nicht nur getroffen, diese Verletzung, sondern ich habe auch schlecht reagiert, also so ein bisschen aus der Fassung. Ja. Und dann ging ich mit dieser Verletzung, wir gingen einkaufen mit Rosa zum Supermarkt und da war ich so, ich leide. Und auf einmal kam der Heilige Geist und er erquickte mich, es war seine freundliche Gegenwart, nichts Spektakuläres, er erquickte mich und sagte, geh weiter. Und die Verletzung war weg. Also es war so, mitten im Supermarkt, er erquickte mich und ich erfuhr diesen Trost durch Stärkung. Also der Herr hat nicht gesagt, arme Rogelio, so du, der arme Rogelio, so die. Und so habe ich das einmal. Jetzt, das ist ein Mini-Beispiel im Vergleich, was hier steht, was Paulus gelitten hat oder Jesus gelitten hat. Aber das ist die Stärkung, der Trost durch Stärkung. Also manchmal vergeht Zeit, wo wir nichts erleben mit Gott. Auf einmal tröstet er uns. Und ich möchte jetzt die Geschichte von Stephanus in Apostelgeschichte 7, 55. Ja, das ist schon heftig. Stephanus wurde gesteinigt. Als er gepredigt hatte und Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf. Denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechte Seite stand. Also, wir sehen hier nochmals den Trost Gottes durch das Eingreifen des Heiligen Geistes, durch diese Stärkung. Der Himmel wurde vor ihm geöffnet und er sah den Thron Gottes und er sah Jesus stehend neben dem Vater. Und er wurde gesteinigt, aber er wurde von Gott gestärkt und er konnte durch diese Situation einfach gehen. Und dieses Trösten durch Stärkung, das gibt es in der Bibel oft. Zum Beispiel, wir haben die Geschichte von Jesus, als er bevor er gekreuzigt wurde, da hat er gebetet und hat gesagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Das ist ein Beispiel, wo Gott die Umstände nicht ändert, aber er stärkt uns irgendwie jetzt. Und das Wichtige ist, dass wir in der Nachfolge sind, dass wir mit Gott gehen, dass wir seine Führung in Anspruch nehmen. Dort wird Gott aktiv sein. Und wenn es hart auf hart kommt, wird er mit uns zusammen sein. Und das ist der Trost Gottes in verschiedenen Situationen. Ich habe jetzt eigentlich noch zwei Sachen, aber es ist schon etwas länger geworden. Und also falls jemand vielleicht nach Hause muss, würde ich sagen, kann er nach Hause. Und ich mache dann noch zu Ende. Oder du sagst. Also, jetzt kommt der Klassiker des Trostes. 2. Korinther 1, 30 bis 7. Damit wir es nicht so lange machen, werden wir das folgendermaßen machen. Ich werde euch ein Vers vorlesen und ihr werdet es laut wiederholen. Ja? Aber wir werden das in Ich-Form sagen. Es wird vielleicht nicht so leicht. Lieber lassen wir das. Ich lese einfach durch. Ja. Gepriesen sei Gott, der Vater, unser Herr Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Wiederholt mit mir. Gott, du tröstet mich auf jede erdenkliche Weise. Dann geht es weiter. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Wiederholt mit mir. In allen meinen Nöten kommst du mir mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und zwar dann auch, und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Also das ist eben was Wunderbares, wenn wir von Gott getröstet werden, können wir dann andere trösten. Und das ist etwas, was wir in unserer Kraft nicht machen können, wie der Herr es macht. Deswegen, wenn du leidest, wenn du durch Schwierigkeiten gehst, der Herr wird dich trösten. Und zwar, er wird es auf jede erdenkliche Weise machen. Und du wirst dann andere trösten können. Mit diesem Trost, den du von Gott bekommen hast. Geschwister, die Leiden sind bei jedem Menschen fast dasselbe. Wenn wir leiden, werden viele ähnliche Sachen auch durchmachen. Und wenn Gott in uns arbeitet, können wir dann auch andere trösten. Und dann kann diese Gemeinde ein Ort sein, wo die Menschen einfach zu Hause sein können, wo sie wirkliche so Hilfe bekommen können. So, dann gehe ich einmal zum Schluss. Und es geht jetzt um Verletzungen, es geht jetzt um die fehlende Liebe. Ich will das einmal kurz vorlesen. Das größte Bedürfnis des Menschen ist Liebe und Geborgenheit. Wir sind unser ganzes Leben auf der Suche danach. Aber unsere eigenen Eltern haben uns diese Liebe, die wir gebraucht haben, nicht ganz gegeben. In einigen Fällen haben unsere Eltern uns sogar verletzt, abgelehnt, verlassen, verraten, erniedrigt oder enttäuscht. Wenn wir von jemandem die Liebe nicht bekommen haben, die wir brauchten, müssen wir aber wahrnehmen, dass in diesem Moment, in dieser Situation, Gott uns doch geliebt hat. Und er uns diese Liebe in diesem Moment geben konnte. Das ist ganz wichtig, liebe Geschwister, weil die Verletzungen in unserem Leben, vor allem aus unserer Kindheit, sind entstanden, weil wir einfach die Liebe, die wir brauchten, nicht bekommen haben. Es kann vielleicht etwas Heftiges sein, wie Ablehnung, Verrat, Erniedrigung oder vielleicht nur Verlassenheit, ein abwesender Vater, der immer in der Arbeit ist oder in der Kneipe oder in der Politik oder in der Gemeinde, weiß nicht was. Und wir alle haben diese Erinnerungen an die Kindheit. Oder später auch im Erwachsensein, in der Schule, wenn gemobbt wurde. Oder in der Arbeit, wenn gemobbt wurde. Oder in Auseinandersetzungen in der Gemeinde. Gott ist da. Er sagt, ich war immer da. Und meine Liebe war für dich da. Als ich für diese Vorbereitung gebetet habe, ich hatte schon gehört, dass im Heilungsgebet manche Menschen erfahren, dass die Gottesliebe in seiner verletzenden Erinnerung gezeigt wird. Und ich habe Gott gesagt, ich möchte das auch mal erfahren. Und tatsächlich hat mir Gott seine Liebe gezeigt. Es war so wie etwas, das so im Raum so scheint. Und ich wusste, das ist Gottesliebe. Und es war nicht so was Spektakuläres oder ich habe so keine große Erfahrung gemacht, es war nur diese Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, liebe Geschwister, ist real. Und als wir in unserer Kindheit, in unseren schmerzhaften Erinnerungen uns alleine gefühlt haben, uns abgelehnt gefühlt haben, verlassen, verraten, wir bekamen diese Liebe nicht, die wir gebraucht haben, aber Gott war da, seine Liebe war da für dich. Und ich denke, das ist ein Teil des Trostes Gottes, dass du und ich immer mehr wissen können, dass in diesen Situationen Gottes Liebe für dich da war. Und diese Liebe reicht aus. Diese Liebe, es ist nicht die Liebe deines Vaters oder deiner Mutter, aber diese Liebe ist genügt für dich und für mich. Und ich habe da in verschiedenen Situationen in meinem Alltag, die mir schwerfallen, ich habe mich dann erinnert, ja, deine Liebe ist jetzt mit mir. Und ich lade uns ein, dass ihr euch immer daran erinnert, die Liebe des Vaters ist mit euch ab dem ersten Moment, wo ihr erzeugt wurden. In meinem Fall war es so, dass meine Eltern haben mich erzeugt. Sie waren nicht verheiratet, das war nicht geplant, mein Vater hatte keine Arbeit und meine Großmutter wollte, dass meine Mutter abtreibt. Meine Mutter wurde eingesperrt im Haus und das war für mich schon die erste Erfahrung, die Ablehnung, das Verrat. Und das hat mich geprägt, ich denke, mein ganzes Leben lang. Aber ich weiß jetzt, Gott war mit mir da. Und seine Liebe reicht aus für mich. Seine Liebe tröstet mich ewiglich und durchdringt mich und lässt mich wissen, dass ich wertvoll bin. Gott tröstet durch Wiederherstellung des Selbstwertgefühls, durch Wiederherstellung des Vaterbildes, durch Wiederherstellung des Erlebens der Freundschaft mit ihm. Das kann ich jetzt nicht alles durchmachen, aber ich möchte mit einem Gebet zu Ende gehen. Und zwar, ich lese dieses Gebet vor. Vater, ich habe diese schmerzhafte Situation erlebt. Ich beschreibe das zum Beispiel, ich habe das erlebt, das. Es geht weiter. Danke, dass deine Liebe für mich da war und dass du für mich da warst. Ich nehme deine Liebe für mich in dieser Situation an. Ich weiß mich von dir unendlich geliebt und geborgen und ich danke dir dafür. Und dieses Gebet möchte ich mit euch jetzt machen, liebe Geschwister. Ich werde das so machen, ich lese dann die Einleitung und ihr schließt bitte eure Augen und ihr erinnert euch an irgendeine Erfahrung in eurem Leben. Ja, also schließt bitte eure Augen. Vater, ich habe diese schmerzhafte Situation erlebt. Bitte beschreibt Gott, was ihr erlebt habt. Wie war das? Was habt ihr gefühlt? Und jetzt, in eurem Geist spricht dieses Gebet weiter zu Gott. Danke, dass deine Liebe, Vater, für mich da war. Und dass du für mich da warst. Ich nehme deine Liebe für mich in dieser Situation an. Ich weiß, mich von dir unendlich geliebt und geborgen. Und danke dir dafür. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns heute segnest und erquickst mit deiner Gegenwart. Wir danken dir, dass wir für dich so wertvoll sind, dass du deinen eigenen Sohn für uns gabst. Und das ist für jeden von uns, der hier anwesend ist, eine Realität. Danke, Herr, dass du uns nicht aufgibst als Gemeinde, dass du unsere Herzen so sehr liebst, dass du diese Salbung, dieses Öl des Trostes über uns ausgießt, lieber Vater. Danke, Herr, diese Gemeinde hat schmerzhafte Erfahrungen gemacht und wir möchten dich einfach danken, dass du uns wiederherstellen möchtest. Du guckst nicht zur Seite, du sagst nicht, geh einfach weiter und halt es durch, sondern du sagst, ich möchte dich trösten. Und das ist ein Wort, das du uns zu uns zusagst heute, lieber Vater. Ich möchte, liebe Gemeinde CCO, ich möchte dich trösten. Du bist eine Perle in meinem Herzen und ich bin zu 100% bei dir. Lieber Vater, wir danken dir für deine Wiederherstellung. Wir danken dir für deine Beihilfe, für deinen Beistand, der mit uns den Weg geht, lieber Vater. Danke für diesen wunderschönen Tag, für dieses Wort, das du uns gibst, lieber Vater. Im Namen Jesus. Amen.